trotz dieser düsteren Sätze bleibt diese Maria doch die sympathischste Figur in diesem Roman. Sie ist einerseits der Gegenpol zu dem immer korrekten, berechnenden, aber auch gehemmten Beamten Thomas. Sie steht aber auch für eine weitere Opfergruppe im kommerzialisierten Pflegebetrieb, nämlich für das Pflegepersonal. Thomas ist von ihr fasziniert. Er ist immer von ihrer italienischen Spontanität fasziniert und vor allem von ihrer unkonventionellen Art, Probleme zu lösen. Sie hat ihm erzählt, dass es im Altenheim einmal Probleme mit einer gastigen Bewohnerin gegeben hatte. Die habe in einem Zweibettzimmer gewohnt und ihre bettlägerische Mitbewohner, Frau K., immer wieder mit Ohrfeigen traktiert. Besonders nachts, wenn diese geschnarcht und gestöhnt habe. Bei der Übergabe im Dienstzimmer sei das Problem fast täglich diskutiert worden. Jeder habe Mitleid mit Frau K. gehabt, die den Demütigungen dieser Frau hilflos ausgeliefert, inzwischen nur noch verängstigt zusammengezuckt sei, wenn man sie unverhofft berührt oder sie aufgeweckt habe. Reden habe sie nicht mehr gekonnt. Eine erlösende Verlegung in ein anderes Zimmer sei aus verschiedenen Gründen nicht möglich gewesen. Und da es keine Angehörigen mehr gegeben habe, die für sie Partei hätten ergreifen können, habe sie, Maria, Frau K. einmal gefragt, ob sie wieder geschlagen worden sei. Frau K. habe genickt und dann habe Maria ihr einfach einen Stock unter die Bettdecke gegeben. Sie wissen, was man damit tut, habe sie gefragt. Und Frau K. habe gestrahlt und genickt und ihre Augen hätten geleuchtet. Von da an sei das Problem gelöst gewesen. Lediglich ihre Peinigerin, Frau Z., habe ein- oder zweimal unerklärliche Blessuren an ihren Armen gehabt. In die Dokumentation habe Maria eingetragen, Frau K. bräuchte den Stock, um die Bettdecke ein wenig anzuheben, wenn sie ihr zu schwer auf den Füßen liegen würde. Eine italienische Art, Probleme zu lösen, dachte Thomas, das passte zu ihr. Und ein Lächeln zog in seine Mundwinkel. Von den Bedingungen, unter denen die Mitarbeiter in den Altenheimen mittlerweile arbeiten müssen, ist Thomas immer wieder betroffen. Sie lösen Gewissensbisse bei ihm aus. Er sucht nach einer Verantwortung, die er aber auch nicht wirklich tragen will. Und noch eine letzte kurze Episode. Er fasst schließlich mit an und, wie Sie sehen werden, mit zweifelhaftem Erfolg. Thomas ging zu seiner Mutter. Schwester Inge hatte Dienst und war ihm dankbar, dass er dem überforderten Personal das Füttern seiner Mutter und ihrer Bettnachbarin abnahm. Nahrung anreichen, würden sie jetzt dokumentieren, dachte er. Herr Wegner hat seiner Mutter Nahrung angereicht. Aber Füttern war mittlerweile die angemessene Beschreibung. Friss oder stirb, galt mittlerweile hier. Es war nicht die Schuld der Pflegekräfte. Er wusste es. Und Schwester Inge wusste, dass er es wusste und verstand. Es war die Politik. Nein, es war das System. Das System einer Gesellschaft, die die Verantwortung für ihre Randgruppen nicht mehr übernahm. Die Kürzungen in erster Linie bei den Wehrlosen als unvermeidbar deklarierte und sich die Hände in Unschuld wusch. Eine Gesellschaft, die nun das Problem ihrer Alten lösen musste. Und jede Gesellschaft erzeugt ihre Probleme selbst, dachte er. Und er? Er saß in diesem System fest im Sattel, scheinbar unverwundbar. Beamte auf Lebenszeit mit geregeltem Auskommen. Und das erfüllte ihn nun mit Scham. Er schämte sich Leuten wie Gerd, seiner Mutter oder dem Pflegepersonal hier gegenüber. Wer würde hier schon 12 Wochen Ferien im Jahr bekommen, bei vollen Bezügen? Hier breitete sich inzwischen die Schattenseite des Systems aus, mit seinem störanfälligen ökonomischen Gleichgewicht. Und unter der Unwucht der immer schneller rotierenden Kreisläufe von Geld und Wahn litten als erstes die Pflegebedürftigen. Sie werden wohl die geduldigsten Opfer sein, dachte er. Die Hände, die die Trümmer nach 45 wieder aufgebaut hatten, sind schwach geworden. Sie werden sich nicht mehr zur Faust ballen. Er setzte sich zu seiner Mutter auf den Bettrand, band ihr ein Tuch um und es trieb ihm Tränen in die Augen, dass sie noch nicht einmal mehr ihn erkannte. Während er ihr die Suppe gab, hatte sie offenbar starke Schmerzen. Schwester Inge hatte ihr bereits Novalgien verabreicht. Plötzlich verschluckte sie sich, hustete, würgte und drohte zu ersticken. Er klingelte, rannte auf den Flur, niemand da, wieder zurück, sie röchelte. Er versuchte, sie umzudrehen und klopfte ihr auf den Rücken. Sie würgte weiter, rang nach Luft und erbrach sich schließlich, alles über seine Hose. Dann stöhnte sie, atmete schwer und erschöpft. Sie wollte wohl etwas sagen, er verstand es nicht. Die Kanüle, die sie noch im Arm hatte, war abgerissen. Blut lief aus. Schwester Inge stürzte herein. Ein junger Mann eilte herzu. Beide nahmen ihm seine Mutter ab. Er setzte sich zurück auf den Stuhl und sah das Blut. Er konnte doch kein Blut sehen. Jetzt begann sich der Raum zu drehen. Die Stimmen von Schwester Inge und dem jungen Mann schallten wirr durcheinander. Er dachte für einen Moment, er sei in einem Dom. Hall und Echo verschmolzen ineinander zu einem einzigen scheppernden Ton. Ihm wurde dunkel und er hörte Schwester Inge sagen, verdammt, der auch noch. Und er verlor sich. Dankeschön.